Georg hat ja schon hingewiesen, bei der ganzen Geschichte dreht sich immer von der Argumentation im Wesentlichen um die Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Und hat er dann eine Grafik letztendlich aufgezeigt, wo letztendlich die Wirtschaftsleistung europäischer im europäischen Bereich dargestellt worden ist. Und Peter hat gesagt, na, das sieht doch ganz gut aus. Das waren die Exporte, richtig. Wenn wir jetzt das im erstmal hat man da schon gesehen, dass hinten dran schon die Tendenz eher abfallend ist. Und zweitens, wenn man es jetzt vergleicht, ganz einfach mit den weltweiten Exportzahlen. Also einmal, wenn man die Wirtschaftsleistung insgesamt sich anschaut, und es geht ja bei dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und der USA geht es ja darum, letztendlich um den größten Wirtschaftsraum letztendlich zu schaffen und den halt eben wettbewerbsfähig zu machen. Wenn man jetzt mal diesen Wirtschaftsraum nimmt, dann hat er ungefähr einen Anteil momentan von der Wirtschaftsleistung von 47, also knapp unter 50%. Wenn man jetzt aber jetzt die Exportzahlen vergleicht, insgesamt auf der Welt, dann hat die USA ungefähr 15% Anteil. Wenn wir jetzt bei der EU uns das anschauen und sagen, wir nehmen jetzt nur die Zahlen, was wirklich Export aus der EU ist, das heißt in Drittländern, also nicht jetzt innerhalb der EU selber, weil wir haben ja einen Binnenmarkt, dann ist das ähnlich, auch ungefähr nur bei 15%. Wenn man natürlich jetzt den Export unter den EU-Ländern halt eben sich anschaut, dann ist das natürlich schon wesentlich mehr. Aber auch da sehen wir, dass durch die ganzen Krisenentwicklungen im Prinzip die Zahlen und die Entwicklungen halt eben in diesem Bereich gerade halt eben so zurückgegangen sind. Im Gegensatz dazu hat Asien da halt eben einen Anteil schon mittlerweile von knapp über 50%. Und das ist auch der Bereich Asien, wenn man es jetzt sich anschaut. Also wir haben eine Entwicklung von den letzten 10 Jahren ungefähr, dass der Weltmarkt insgesamt um 70-75% gestiegen ist. Insofern, wenn da Zahlen hochgehen, jetzt bei der Statistik von Georg, dann ist das natürlich schon eine Erhöhung, aber letztendlich im Vergleich zum insgesamten Volumen muss man einfach sagen, hat im Prinzip Europa und die USA in den letzten Jahren an Anteile insgesamt abgenommen. Und da sagen halt eben viele, das ist dann nicht so gut, das wollen wir eigentlich nicht so. Insofern ist ja auch, zum Beispiel war jetzt gerade am 10. August Karl de Gucht, das ist der Handelskommissar der EU, der auch bei den Verhandlungen, bei dem Freihandelsabkommen für die EU halt eben da die Hauptperson ist, hat am 10. August in der Süddeutschen einen Lobartikel über das Verfahren des Freihandelsabkommens letztendlich geschrieben, und er hat dort geschrieben, Furcht haben sollten wir davor, im internationalen Wettbewerb um Innovation mit den Schwellenländern bald ins Hintertreffen zu geraten. Das ist die Argumentationslinie, wo momentan gefahren wird. Das heißt, auf der einen Seite wird gesagt, wir haben eine Krise, wir müssen schauen, dass wir halt eben mehr Arbeitsplätze schaffen, dass wir wettbewerbsfähig werden. Das ist das eine Argument. Es wurde ja Ende 2001 wurde von der EU und der USA eine gemeinsame Gruppe, eine sogenannte High-Level Group für Wachstum und Arbeitsplätze eingesetzt, die einen Auftrag hatte, genau mal zu analysieren und zu überprüfen, was könnte eigentlich so eine Freihandelsabkommen bewirken in Hinsicht auf Arbeitsplätze und wirtschaftliche Entwicklung. Und die sind halt eben auf Zahlen gekommen, dass letztendlich, wenn radikal liberalisiert werden würde, dass wir eine Steigerung haben von 1,5% in der Größenordnung pro Jahr. Es gibt andere Untersuchungen, die danach weisen, dass das halt eben nicht so sein kann. Aber das ist so ein Aspekt, das halt eben gefordert wird. Wir brauchen gerade jetzt ein Freihandelsabkommen in der Krise, Einerseits, weil wir halt eben die Konkurrenz auf dem Weltmarkt haben, andererseits halt eben, weil gerade eben die Krisenproblematik da ist. Der dritte Punkt ist, dass sie letztendlich dadurch auch in den insgesamten Verhandlungen innerhalb der WTO versuchen halt eben da eine neue Dynamik reinzubringen. Das heißt, sie gehen davon aus, wenn der weltgrößte Markt letztendlich Standards setzt und sich in vielen Bereichen auf Dinge einigt, die in der WTO nicht einigbar sind momentan und seit vielen Jahren nicht einigbar sind, dass das letztendlich halt eben auch der Hebel ist, andere Länder dazu zu zwingen. Das heißt, das Verfahren ist auch so gedacht, es soll jetzt halt eben zwischen der EU und der USA verhandelt werden. Und später soll durchaus halt eben es möglich sein, dass andere Länder sich daran beteiligen. Ich muss sagen, so die Verhandlungen haben ja jetzt gerade vor 2 Monaten begonnen. So ein ähnliche Verhandlungen gibt es jetzt auch zwischen der USA und den asiatischen Ländern, wobei man sagen muss, aus den asiatischen Ländern ohne China. Die sind da nicht dabei, wo schon seit 2 Jahren im Prinzip die Verhandlungen laufen, wo im Prinzip genau das Gleiche passiert. Also die USA ist da durchaus halt eben nicht so stark jetzt rein nur auf die EU fixiert, sondern die schauen letztendlich auch gerade in den pazifischen Raum, dass sie dort halt eben wirtschaftlich mehr Einfluss haben, weil sie halt eben gerade mit diesem Argument halt eben, dass dort halt eben die Wirtschaftswachstum momentan am höchsten ist. Das Ziel ist eben genau halt eben diese eine sehr weitgehende, eine ehrgeizige, umfassende, aber auch ausgewogene Liberalisierung letztendlich durchzuziehen, die letztendlich aber auch alle Bereiche letztendlich betrifft. Es ist nicht nur ein Freihandelsabkommen, sondern es ist ein Freihandels- und Investitionsschutzabkommen. Dazu komme ich dann später noch, weil dieses Investitionsschutzabkommen, das birgt noch ganz andere Thematiken, die vor 15 Jahren mit dem MAI letztendlich versucht wurden, auf den Weg zu bringen. Es gibt teilweise schon Investitionsschutzabkommen, wo solche Geschichten teilweise realisiert worden sind. Aber was hier momentan versucht ist, wirklich halt eben in allen Bereichen, die jetzt davon betroffen sind, letztendlich die weitestgehenden Liberalisierungen letztendlich durchzuziehen. Das ist im Prinzip auch unstrittig zwischen der USA und der EU, zumindest die Teile, die da miteinander kommunizieren. Und auch bei allen Dokumenten ist das immer klar und deutlich, dass es darum geht, wirklich aus allem letztendlich, was schon an Verhandlungen in einzelnen Bereichen halt eben Standard ist, dass das absolut Mindeste ist, was halt eben in diesen Verträgen drinstehen soll. Und wenn man sich das Verfahren insgesamt anschaut, es ist meiner Meinung nach letztendlich ein Abkommen, was im Wesentlichen die Macht der Konzerne letztendlich ganz gewaltig stärkt und letztendlich die Einflussnahme von Staaten und der Bürger letztendlich massiv beschneidet. Es ist auch im ganzen Verfahren, zum Beispiel in dieser High-Level-Group, da waren im Prinzip, ist nicht bekannt, wer da alles letztendlich in dieser Gruppe, die da halt eben dieses Gutachten geschrieben hat, letztendlich drin war. Da war halt eben für die EU Karl de Gucht und halt eben für die USA Ron Kirk drin. Das ist das Einzige, was darüber bekannt ist. Ansonsten ist klar, dass es im Prinzip alles Lobbyverbände waren, die da eine Rolle gespielt haben. Es ist vor 3 Tagen eine Liste veröffentlicht worden, wo aufgelistet wurde, mit welchen Organisationen und Firmen letztendlich die Verhandlungskommission der EU zu diesen Verhandlungen seit April letzten Jahres gesprochen hat. Das sind insgesamt 130 Treffen gewesen und alles Treffen im Prinzip mit Wirtschaftsverbänden und fast alles mit, wenn es um konkrete Firmen ging, auch teilweise mit Firmen, nur großen Konzernen. Also die haben das mal ausgewertet, 93% der Treffen, die stattgefunden haben, haben im Prinzip mit großen Konzernreihen stattgefunden und im Prinzip die 7% halt eben mit Verbänden, wo auch kleinere Wirtschaftsvertreter letztendlich betroffen hat. Es gab ein Treffen vor der ersten Verhandlungsrunde, die hat ja jetzt stattgefunden im Juli, wo es letztendlich die sogenannte Zivilgesellschaft mit eingeladen wurde. Da durfte halt eben bei einem Treffen, wo ich glaube waren 130 verschiedene Gruppen da, durften dann einige halt mal so Statements abgeben, welche Position sie dazu haben. Das ist im Prinzip das Einzige, was bis jetzt an Beteiligung der Zivilgesellschaft überhaupt irgendwo stattfindet. Aber das ist so ähnlich, wie das auch immer üblich ist bei den WTO-Verhandlungen. Da gibt es dann ein Treffen, da darf man dann ein bisschen was sagen und dann ist es auch gut und dann geht man auseinander und das ist im Prinzip hat es keinerlei Einflüsse auf den Verhandlungen letztendlich. Die Thematik, wo letztendlich in diesen Verhandlungen mit drin ist, ist die, dass es im Prinzip um alles letztendlich geht, was handelbar ist. Es geht um normalen Handel, es geht weniger um die Frage der Zölle, da geht es auch drum, aber die Zölle sind zwischen der EU und der USA relativ niedrig, zwischen 4-5% im Durchschnitt. Das wird weniger der Bereich sein, wo jetzt wirklich eine große Rolle spielt. Im Wesentlichen betrifft es Verordnungen, Gesetzesgrundlagen, die in den verschiedenen Ländern halt eben eine Bedeutung haben. Das heißt, es greift ein im Prinzip in alle möglichen Lebensbereiche, die für alle Menschen, aber auch für Umwelt und so halt eben eine ganz entscheidende Rolle spielen. Insofern betrifft das, es betrifft vor allem auch halt eben Verbraucherschutz, weil da im Prinzip die Bestimmungen von Verbraucherschutz hier in Europa und in der USA sehr verschieden sind. Das heißt, da wird es Angleichungsprozesse geben und wie schon gesagt, immer halt eben auf dem höchsten Liberalisierungsstand. Das ist zumindest das Ziel dieser Verhandlungen. Das Gleiche wird es bei Umweltschutzfragen geben. Es betrifft den Datenschutz. Es betrifft natürlich auch solche Themen wie Sozialstandards, aber auch letztendlich der Bereich von kommunaler Verwaltung, um so ein paar Schlagworte aufzugreifen. Es geht dann halt eben im Agrarbereich um solche Geschichten wie Genfood, Hormonfleisch oder sogenannte Chlorhühnchen. Also in der USA werden halt eben die Hühnchen halt eben mit Chlor behandelt, damit sie halt eben länger halten. Und auf der anderen Seite sagen halt eben hier die Leute, wo halt eben das von hier aus kritisieren, das führt natürlich dazu, dass man auch letztendlich im ganzen Verfahren halt eben sich alles Mögliche leisten kann, was dann später mit Chlor wieder abgedeckt wird. Es geht auch natürlich darum, dass über solche Standards, die dann angepasst werden, viele die Befürchtung haben, dass im Prinzip das dazu führt, dass im Landwirtschaftsbereich halt eben sich in eine Richtung geht, die wir sowieso schon teilweise in Europa haben, dass die industrielle Landwirtschaft halt eben da bevorzugt wird und halt eben da auch sehr viel Interesse in der Landwirtschaft, gerade bei der USA gibt, dass die Lobbyorganisationen das schon sehr stark letztendlich in der Diskussion sind. Und es ist ja auch so, dass halt eben jetzt, wenn man sich da, was auch ein Bereich ist, ist dieser ganze Dienstleistungsbereich, der da letztendlich auch liberalisiert werden soll. Das heißt, da geht es um Wasserversorgung, da geht es um Dienstleistung, öffentliche Leistung, Gesundheitsversorgung. Da geht es aber auch um den Bereich Bildung. Zum Beispiel ist Bertelsmann eine der Organisationen, die wahrscheinlich in der High-Level-Group waren und die jetzt zum Beispiel eine Studie in Auftrag gegeben haben und die auch schon bei den Gesprächen mit der Kommission halt eben Termine gehabt haben. Also die sind da ein ganz dicker Player, was die EU betrifft. Natürlich auch zum Beispiel die chemische Industrie, Es gibt ja in Europa die REACH-Verordnung und die chemische Industrie erhofft sich, dass bei Anpassung dieser Standards es letztendlich darauf hinaufläuft, wenn man davon ausgeht, die höchstmögliche Liberalisierung, dass dadurch halt eben diese REACH-Verordnung zu Fall gebracht wird. Insofern, das hat sie auch ganz offen in Presseerklärungen hat so gesagt, dass sie davon ausgehen, dass sie letztendlich da halt eben über diesen Weg halt eben darauf wieder Einfluss nehmen können, dass das wieder zurückgenommen wird. Und genauso ist es natürlich, der BDI ist da sehr stark mit in den Verhandlungen drin. Gerade die Autoindustrie verspricht sich sehr viel davon. Es ist ja so, dass wenn Autos auf dem US-Markt zugelassen werden, dann müssen die momentan halt eben dort auch halt eben das Zulassungsverfahren und dementsprechende Einrichtungen halt eben den Markt anpassen. Das sind Dinge, die zur Diskussion stehen, wo es darum geht, dass man halt eben ein einheitliches Verfahren schafft. Da spricht sich die Autoindustrie einiges. Und zum Beispiel gibt es einige, die haben Angst, wenn man zum Beispiel jetzt diese gemeinsamen Standards hat, dann wäre es auch durchaus wesentlich einfacher, in Europa diese Fracking-Verfahren durchzuführen. Es ist ja so, dass bei diesen Fracking-Verfahren so ein Chemie-Cocktail letztendlich halt eben eingesetzt wird, wo die Firmen auch die Zusammensetzung gar nicht bekannt geben. In der USA müssen sie diese Zusammensetzung nicht bekannt geben. Wenn das hier auch letztendlich, das ist zum Beispiel eine Geschichte, die betrifft, zum Beispiel geht so in die Richtung REACH-Vereinbarung hin. Wenn es dort letztendlich so ist, dass nicht mehr hier preisgegeben werden muss. Und auf der anderen Seite ein Punkt ist, der geplant ist, dass nur dann letztendlich Umweltschutzeinwände halt eben nur in Kraft treten könnten, wenn gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse letztendlich vorlegen, dass das wirklich gesundheitsschädlich sind, dann ist im Prinzip an dem Punkt halt eben die Frage, ob das überhaupt bei dieser Geschichte und vielen anderen Geschichten überhaupt noch notwendig ist. Das ist jetzt mehr so allgemeiner. Ich will jetzt mal so auf ein paar Punkte eingehen, die so in Richtung Investitionsabkommen gehen. Und da kann man sich das gut anschauen, was vor 15 Jahren verhandelt worden ist. Und wenn man die Texte vergleicht mit dem, was heutzutage momentan zumindest veröffentlicht ist oder was an Texten auch gelegt worden ist, dann hat das sehr viel Ähnlichkeiten an vielen Punkten. Also einmal ist, oder sagen wir mal zwei Punkte, die treffen jetzt nicht nur die Investitionsgeschichte, sondern die betreffen letztendlich das ganze Verfahren. Es ist geplant, ein sogenanntes Standstill, eine Standstill-Klausel einzuführen. Das heißt, wir würden uns dazu verpflichten, dass die Gesetze, die jetzt halt eben, die in Zukunft geplant werden, dass die letztendlich nicht zusätzlich wettbewerbsverzerrend sein dürfen. Das heißt, alles, was letztendlich hat an oder nicht nur wettbewerbsverzerrend, sondern die auch letztendlich so eine sogenannte Enteignung gleichkommen. Das heißt, wenn Gesetze eingeführt werden, die zusätzliche Kosten letztendlich erzeugen für die Produktion, oder für die Investitionen von ausländischen Firmen, dann muss erstens mal nachgewiesen werden, halt eben, dass es wissenschaftliche Argumente dafür gibt, dass es notwendig ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, dass es dabei immer wieder die Möglichkeit gibt, über ein sogenanntes Schiedsgericht, also es gibt in diesen Freihandelsabkommen, soll es ein Schiedsgericht geben, was es auch zum Beispiel in der WTO gibt. Nur was da neu ist, in der WTO kann ein Staat gegen einen Staat klagen. Bei diesem Schiedsgericht, was geplant ist, kann ein Konzern gegen einen Staat klagen. Aber ein Staat kann nicht gegen einen Konzern klagen. Das ist ein zusätzliches Klagerecht. Das heißt, es hat ja jeder ausländische Konzern hier in Europa die Möglichkeit, vor einem offiziellen Gericht zu klagen. Das ist aber ein zusätzliches Klagerecht, das außerhalb der offiziellen Gerichte stattfindet. Ja.
Das haben wir aber heute schon.
Es gibt bestimmte Bereiche. Es gibt das im Energiebereich.
Ja, in einigen Bereichen.
Vattenfall und so, ja, ist klar. Ja.
Mein Punkt war zu dem vorherigen. Dieser wissenschaftliche, Nachweis der wissenschaftlichen Notwendigkeit schafft ja eine völlig neue Rechtsgrundlage innerhalb Europas. Der Nachweis der wissenschaftlichen Notwendigkeit, bei der WTO ist das ja auch immer der Punkt, der Nachweis der wissenschaftlichen Notwendigkeit ist eine Figur, die es im europäischen Recht nicht gibt, die es nur im US-Recht gibt. Und die WTO wendet das auch an. Und die bedeutet, wissenschaftlich erwiesen ist zum Beispiel, dass diese Chlorhütchen schädlich sind, wenn du vor Gericht nachweist.
Kannst du es wiederholen?
Wissenschaftlich erwiesen ist zum Beispiel die Schädlichkeit dieser Chlorhühnchen, wenn du vor Gericht nachweisen kannst, dass du daran gestorben bist. Dann ist das
gewissenschaftlich erwiesen.
Wenn du nachweisen kannst, dass es eine 90%ige Wahrscheinlichkeit gibt, dass du daran stirbst, ist das ein Gerücht. Also das Vorsorgeprinzip ist mit der wissenschaftlichen Nachweisbarkeit ausgehebelt. Es gibt keine Vorsorge mehr, wenn wissenschaftliche Nachweisbarkeit verlangt wird. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Das ist nicht irgendeine Wissenschaft, sondern das heißt, der Schadensfall muss eingetreten sein und es muss beweisbar sein, dass der Schadensfall nur und ausschließlich daran gelegen hat.
Ja, klar.
Beweisbar, vor Gericht. Muss vor Gericht festgestellt worden sein, letztinstanzlich. Dann ist es nachweisbar. Dann ist es wissenschaftlich nachgewiesen. Vorher nicht.
Nochmal zu diesem Streitschlichtungsverfahren. Das ist letztendlich kein staatliches Verfahren. Das ist ein Verfahren, das machen zum Beispiel dann die Internationale Handelskammer hat zum Beispiel so einen Ausschuss. Das ist so letztendlich, dass dieses Verfahren ist auch nicht öffentlich. Es wird auch nicht letztendlich begründet, das Urteil danach. Zum Beispiel jetzt, was Vattenfall betrifft, gibt es ja schon zwei Fälle. Das eine war ja in Hamburg damals die Geschichte, dass da letztendlich Umweltauflagen für das Kohlekraftwerk gestellt worden sind. Ich glaube, die haben damals 1,4 Milliarden bezahlt und die Auflagen wieder zurückgenommen. Jetzt läuft momentan ein Verfahren, wo sie 3,1 Milliarden letztendlich gefordert haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo es darum geht, dass sie sagen, durch das Energiegesetz, das letztendlich halt die Kernkraftwerke letztendlich halt eben abschaltet, haben sie, das kommt einer im Prinzip eine Enteignung gleich, weil halt eben Gewinne, die sie eingeplant hatten und im Prinzip aufgrund der Zusagen von Merkel letztendlich halt eben auch wirklich einplanen konnten zunächst mal, dass sie dafür halt eben eine Entschädigung wollen. Das heißt, das ist aber eine Situation, das kann Vattenfall nur deswegen machen, weil es seinen Sitz nicht in Deutschland hat, sondern weil es den Sitz in einem anderen Land hat. Das heißt, es ist immer nur letztendlich ein Gerichtsverfahren, was man nur dann, als er, in Anspruch nehmen kann, wenn man aus einem anderen, also wenn man seinen Sitz in einem anderen Land hat, wobei das kann man natürlich auch noch regeln, dass dann sowas umstrukturiert, wenn es darum geht, das wäre ja dann auch noch eine Perspektive. Wie gesagt, diese Gerichte sind nicht öffentlich, sie müssen sich, es gibt kein Revisionsverfahren, sie müssen überhaupt niemanden Rechenschaft sind niemandem rechenschaftsunterstellt. Es ist ein zusätzliches Recht, das halt eben andere nicht haben. Und es ist im Prinzip so, die Leute, die dort halt eben darüber richten, das sind Spezialisten, die im Prinzip durch die Bank weg eine neoliberale Grundeinstellung haben. Es ist so, dass das sind immer drei Personen. Eine Person wird von der Klagenden und die andere Person von der beklagten Seite eingesetzt. Und auf die dritte sollten sie sich irgendwie dann gemeinsam einigen. Bei diesen ganzen Verhandlungen ist es im Prinzip so, dass die USA hat meines Wissens bei solchen Verhandlungen, glaube ich, noch nie verloren. Das ist natürlich auch ein Riesendruckmittel. Es gibt eine ganze Reihe von Firmen, von Anwaltskanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, zu schauen, könnte es solche Fälle geben. Die gehen dann selber zu den Firmen hin und sagen, Leute, wir machen das für euch. Wenn wir verlieren, ist es unser Risiko. Wenn wir gewinnen, kriegen wir davon bestimmt einen Anteil. Solche Kanzleien gibt es, das heißt, dass es nicht nur teilweise von den Konzernen selber ausgeht, sondern dass teilweise halt eben das eine Entwicklung ist, wo halt eben diese Büros halt einfach halt eben da einen Markt erkannt haben und da halt eben versuchen, halt eben da aktiv zu werden. Und es ist natürlich für sogenannte Drittweltländer ein Riesenproblem, wenn allein schon diese Forderung im Raum steht, ist es ein riesen Drohpotenzial. Im Prinzip, die können sich auf solche Gerichtsverhandlungen teilweise überhaupt nicht so einlassen, weil sie die Spezialisten dazu nicht haben, weil das Riesenkosten letztendlich beeinflusst. Und insofern ist das auch eine Brechstange, dass letztendlich halt eben schon allein die Androhung von solchen Geschichten oft letztendlich halt eben reicht, um Gesetze schon im Vorfeld zu kippen. Das heißt, es ist ja auch geplant, dass zum Beispiel bei neuen Gesetzen immer die Lobbyverbände halt eben mitgefragt werden sollen, ob das in ihrem Sinne halt eben nicht wettbewerbsverzerrend ist. Das ist auch so einer dieser Geschichten, die da letztendlich mit im Petto der Verhandlungen momentan sind. Und was es auch noch gibt in der Diskussion, also das mit indirekten Enteignungen habe ich ja schon gesagt, das ist im Prinzip wenn halt eben irgendwelche Auflagen zu werden, zum Beispiel bei Vattenfall eben Umweltauflagen halt eben einfach dazu führen, dass sie halt eben Gewinne nicht machen können. Und auch in der Zukunft müssen die Gesetze so sein, dass sie letztendlich nicht die Gewinne letztendlich schmälern. Und es soll vor allem von dem nicht nur jetzt für die Geschäfte gelten, die in Zukunft gemacht werden, sondern geplant ist, dass das auch rückwirkend gilt, die ganze Geschichte. Was es auch gibt, was zumindest, okay, ich bin gleich fertig, mache zwei Punkte, dann höre ich auf. Was es auch gibt, was bei den MAE-Geschichten deutlicher formuliert ist, hier nur bei dem jetzigen Entwurf umschrieben ist, eine schleichende Enteignung. Wenn ein Konzern hier in diesem Land eine Firma aufstellt und die Regierung kommt danach auf die Idee, Konzerngewinne höher zu besteuern, dann ist das eine schleichende Enteignung. Weil sie sind von höheren Gewinnen ausgegangen und jetzt müssen sie jedes Jahr halt einen größeren Teil letztendlich abtreten. Das beläuft so unter diesem Begriff der schleichenden Enteignung. Das ist zumindest in der Diskussion. Und ein anderer Punkt noch, der Schutz vor Unruhen.
Schutz
vor? Vor Unruhen. Es soll in diesen Abkommen zugesichert werden, dass es halt einem dass das Investitionsklima halt eben sicher ist und geschützt ist, und es gibt da Überlegungen, dass letztendlich, wenn das nicht stattfindet, das heißt, wenn ein Betrieb besteigt wird, wenn man es jetzt mal zuspitzt, dann entstehen da letztendlich Verluste für die Firma, und die könnte man ja letztendlich dann auch von den Staaten einklagen.
Die Frankfurter Polizei hat sich genau auf einen solchen nicht-existierenden Paragrafen bei Blockjobschein der EZB bezogen. Die haben genau so argumentiert.
Ja.
Okay, gehe ich davon aus, dass du durch bist mit dem Vortrag?
Ich will nur noch eins dazu sagen, es gibt dazu ein Bündnis, wir hatten gestern ein Treffen, wo wir über 30 Leute waren, da gibt's, also das ist sehr breit mittlerweile, das geht von Brot über BUND, aber auch diese ganzen handelspolitischen Szenen, aber mittlerweile auch Verbraucherschutzverbände, die auch sagen, Datenschutzthematik, also das entwickelt sich momentan so als breites Bündnis. Da wird es auch einige Aktivitäten in Zukunft geben. Und wir planen am 21. Oktober in Frankfurt, planen wir von ATTAC aus halt eben, gibt es ein Treffen, wo alle recht herzlich eingeladen sind, wo wir letztendlich halt eben so eine Planung für eine eigene ATTAC-Kampagne letztendlich auch in Angriff nehmen wollen.
Gut, Roland, danke für den Vortrag.